der Podcast rund um technische Oberflächen und Galvanotechnik. Heute Vakuumdestillation für die Abwassertechnik. Was ist das? Wie geht das? Mit Thomas Dotterweich, Markus Baczynski und Oliver Brennscheid. In der Galvanik entsteht grundsätzlich immer Abwasser. Und dieses Abwasser muss behandelt werden. Ich glaube, die Behandlung von Abwasser ist vielleicht das ungeliebte Kind der Galvanotechnik. Irgendwo im Keller finden sich dann einige Behälter, in denen jemand lieblos da versucht, die Giftstoffe oder die Gefahrstoffe aus dem Wasser herauszunehmen. Die Gesetzeslage hier in Deutschland und Europa hat sich da in den letzten 30 Jahren massiv verschärft. Und ich glaube, was wir heute an Abwasser einleiten dürfen, ist zum Teil, naja, sauberer als Mineralwasser in einigen Parametern. Zur Abwasserbehandlung gibt es verschiedene Methoden. Es gibt die klassische Schwermetallfällung zum Beispiel, die chemisch-physikalische Behandlung von Abwässern. Und es gibt aber noch verschiedene andere Dinge, die man tun kann, um bestimmte Aufgaben zu lösen. Und ich freue mich heute, zwei Herren hier zu haben, die sich sehr intensiv mit dem Thema Vakuumdestillation beschäftigen. Hallo Thomas. Hallo Markus.
Hallo, hallo.
Vielleicht könnt ihr mal was zu euch sagen.
Ja, mein Name ist Thomas Dotterweich. Ich wohne in Lörrach, also ganz im Südwesten von Deutschland. Da ist auch die Firma H2O GmbH ansässig in Steinen, ganz in der Nähe. Und ich habe in Stuttgart Umweltschutztechnik studiert, bin so in den Bereich Abwasser gekommen und habe dann im Jahr 2004, im Juli 2004, schon bei der Firma H2O angefangen, im technischen Vertrieb, Projektierung und Vertrieb. Und die Firma ist in den letzten Jahren sehr gewachsen und so bin ich dem Thema treu geblieben. Es ist ein Produkt, was weltweit vertrieben wird, bis nach Australien, Mexiko, USA, China. Also ist ein spannender Markt, ist Bedarf da in der ganzen Welt. Genau.
Okay, aber ist es eine deutsche Technologie?
Ja, also ich denke, es gibt auch Mitbewerber, die sind hauptsächlich in Deutschland, teilweise auch in Italien ansässig, aber es gibt inzwischen schon, sagen wir mal, Kopien in China.
Klar.
Das ist klar, weil der Bedarf ist groß an der Technologie, da kommen auch andere Firmen drauf, aber der Ursprung, würde ich sagen, ist schon hier in Deutschland. Das ist eine deutsche Umwelttechnologie und das ist auch, denke ich, unsere Stärke, dass wir das Know-how haben, die Jahre Vorsprung, aber klar, andere Firmen holen da auch auf. Ist klar, wie es heutzutage ist.
Ja, mein Name ist Markus Baczynski. Ich bin seit rund 2 Jahren bei der H2O GmbH. Ich bin da für den Vertrieb im Gebiet Deutschland Nordwest verantwortlich. Habe mich vorher Vertriebs- oder Zeitarbeitslebens mit Messtechnik, Prozessanalysen-Messtechnik beschäftigt und habe dann halt vor rund 2 Jahren die Gelegenheit ergriffen, so ein bisschen zurück zu meinen Wurzeln zu gehen, denn ich habe Chemieingenieurwesen studiert mit den Schwerpunkten Wasserchemie, Abwasserchemie, Wassertechnologie und habe aber vorher mit Anlagenbau nichts zu tun gehabt und da dachte ich, das ist ein schöner roter Faden in meinem Lebenslauf, aber begleitet natürlich von einem Thema, was mich eigentlich von Anfang an begleitet hat, nämlich die Wasser- und Abwassertechnologie.
3 Chemotechniker an einem Tisch, haltet euch fest. Vakuumdestillation. Ich glaube, vielleicht am Anfang ist es überhaupt nicht jedem klar, was da jetzt konkret hintersteckt. Jemand, der sich grundsätzlich mit Chemie beschäftigt, kann sich vielleicht unter einem Vakuum was vorstellen. Eine Destillation, jeder, der sich mit Alkohol beschäftigt, weiß, was eine Destillation ist. Aber vielleicht könnt ihr das nochmal ins industrielle Umfeld für uns bringen.
Also erstmal ganz wichtig, bei Destillation, Verdampfung haben viele Leute ein bisschen Angst wegen dem hohen Energieverbrauch. Ist ja auch so, wenn man in der Küche auf dem Kochherd, im Kochtopf Wasser zum Verdampfen bringt, da braucht man wirklich viel Energie. Und der große Vorteil der Vakuumdestillation ist, dass eben der Energieverbrauch sehr gering ist, dass das Ganze dann wirtschaftlich auch interessant ist, weil sonst wird es keinen Sinn machen.
Da würde ich tatsächlich direkt schon mal einhaken wollen, weil das ist einer der Punkte, die mich genauso umgetrieben haben, ganz ehrlich. Weil wenn ich mir vorstelle, dass ich zunächst einmal auf ein System Unterdruck ziehe, also Vakuum, erstmal was für ein Vakuum erreiche ich an der Stelle überhaupt, weil das von der Anlagentechnik her schon relevant ist. Und das Vakuum als solches braucht Energie. Ich muss eine Vakuumpumpe haben, die meistens relativ hungrig ist, was Strom betrifft. Ich muss das ja trotzdem erwärmen, das System. Das heißt, ich habe zwei Energiezulieferungen und das jetzt im Vergleich zu, kann man das vergleichen mit der klassischen Fällung, sage ich mal? Ist das ein Bereich, in dem wir uns da bewegen oder sind es eher Spezialanwendungen, sind es Nischen, wo das angewandt wird?
Also wo den Betriebskostenvergleich?
Ja.
Genau, also das hängt natürlich ab, eine Fällung, Flockung, die kann ganz unterschiedliche Betriebskosten haben. Teilweise kann es günstiger sein als die Vakuumdestillation, aber es kann auch deutlich teurer sein durch die ganzen Chemikalien, die benötigt werden und besonders der Manpower-Aufwand. Also der Betreiber der Anlage muss ja teilweise 24 Stunden an der Anlage stehen. Und das Schöne ist eben bei der Vakuumdestillation, das läuft automatisch. Da sagen wir, dass man am Tag vielleicht eine halbe Stunde prüfen muss, ob alles richtig funktioniert. Aber größtenteils läuft die Anlage automatisch ab.
Vielleicht auch noch mal ein bisschen spezifiziert Richtung Vakuum, weil das ja auch gerade eine Bemerkung war. Also es gibt verschiedene Vakuumverfahren. Man muss auch da mal schauen. Das ist immer ein Zusammenspiel zwischen Temperatur und Unterdruck. Wir arbeiten jetzt bei 500 bis 600 Millibar und einer korrespondierenden Temperatur von 85 Grad Celsius. Da würde man auch sagen, Vakuum fängt irgendwo bei 20, 30 Millibar an.
Danke.
Man muss sich dann halt immer vor Augen halten, wo halt ein Gleichgewicht da ist, wo dann halt die Energie, die man einsetzt, in dem Fall halt als elektrische Energie für die Vakuumpumpe, die das Vakuum oder den Unterdruck erzeugt, wo es Sinn macht, weiter runter zu gehen oder wo es halt keinen Sinn macht. Und das ist halt auch ein, ich sag mal, technisches Know-how, was sich über die Jahre halt entwickelt hat.
Ja, jetzt sind wir natürlich schon mitten in der Diskussion, aber wir waren noch dabei, überhaupt erstmal vorzustellen, wie der Prozess eigentlich funktioniert. Ja. Vielleicht kannst du da nochmal weitermachen.
Genau, also im Prinzip, um mal die Anlage ein bisschen zu erklären, das Herzstück der Anlage ist tatsächlich eine Vakuumpumpe und die erzeugt einen Unterdruck, wie der Markus schon gesagt hat, bei ungefähr 600 Millibar. Und da, sagen wir, in dem Bereich des Schmutzwasser wird in Wärmetauscher gebracht, dort wird dieser Unterdruck angelegt und jetzt verdampft das Wasser eben nicht bei 100 Grad Celsius, sondern bei 85 Grad Celsius. Und jetzt das Wichtige ist, das Wasser verdampft jetzt, also die Temperatur wird erstmal natürlich dann auf 85 Grad erhöht, auch durch den Unterdruck der Vakuumpumpe können wir das über einen Bypass erreichen, die Temperaturanhebung. Also wir haben keine zusätzliche Heizung in der Anlage drin, was ja ein Material wäre, was sehr anfällig wäre, jetzt eine Heizung mit Schmutzwasser in Berührung zu bekommen. Sondern das machen wir alles über die Vakuumpumpe. Und dann, wenn jetzt dieser Dampf entsteht, die Temperatur erreicht ist, wird der Dampf in der Vakuumpumpe komprimiert. Und jetzt ähnlich wie beim Fahrrad, wenn ich da meinen Reifen aufpumpe, mit der Luftpumpe Luft komprimiere, erhöht sich die Temperatur unter Druck. Das gleiche geschieht jetzt mit dem Dampf. Der wird von eben etwa 85 Grad Celsius auf 120 Grad Celsius die Temperatur erhöht. Und der Druck eben auch auf ungefähr 1,1, 1,2 Bar. Und dieser Dampf gelangt jetzt auf die andere Seite des Wärmetauschers, wo dieses Schmutzwasser mit 85 Grad Celsius drin ist und dort kondensiert der Dampf, also wird wieder flüssig und dadurch wird ja eine große Menge Energie frei, die Kondensationsenergie, die eigentlich genauso groß ist wie die Energie, die wir zum Verdampfen von Wasser benötigen. In der Küche verschwindet diese Energie, der Dampf geht irgendwo hin, aber hier der große Vorteil in unserer Anlage ist, dass wir diese Energie, die im Dampf ist, direkt wieder nutzen können, um das Schmutzwasser zu verdampfen. Und das ist der Grund, wieso die Anlage so wenig Energie verbraucht, weil die Energie direkt in der Anlage genutzt wird.
Es ist kein kontinuierliches Verfahren, es ist ein Chargenverfahren.
Es ist ein semi-kontinuierliches. Also,
jein. Man muss einfach sagen, es ist, man muss sich so vorstellen, dass das Verdampfen oder das Destillieren, das ist jetzt nicht nur dieser Destillationsschritt, sondern da sind halt 6, 7 Schritte dazwischen. Das Befüllen, ganz am Anfang, das würde ich als diskontinuierlich bezeichnen. Danach kommt eine Aufheizphase und dann die Destillationsphase. Und während der Destillationsphase ist es so, dass nicht der, ich sage jetzt mal einfach plakativ, der Topf, der Kochtopf nicht einmal komplett leer verdampft wird, sondern dass da, solange eine entsprechende Konzentration des Salzes oder der Inhaltsstoffe noch nicht erreicht wird, dieser Topf immer über Füllstandsmessungen nachgefüllt wird. So, und dieser Prozess ist dann aus unserer Sicht dann halt ein kontinuierlicher Prozess. Und irgendwann ist es aber auch so, dass dann sich die, dass sich der, das, was wir dann am Ende als Verdampfungsrückstand bezeichnen, so weit aufkonzentriert hat, dass der Bereich, wo noch Wasser vorhanden sein könnte, was man verdampft, nur noch einen ganz geringen Bereich aufnimmt. Und da müsste man so viel Energie einbringen. Ich vergleiche das mal gern mit so einem Schwamm mit Wasser. Wenn der voll mit Wasser vollgesogen ist, braucht man relativ wenig Kraftaufwand, um das Wasser rauszudrücken. Wenn dann kaum mehr Wasser raustropft, ist er immer noch nass. Also da ist immer noch Flüssigkeit eigentlich drin, aber man müsste halt ganz, ganz, ganz fest drücken, um dann noch überhaupt Wasser rauszukriegen. Und übertragen auf so eine Vakuumanlage ist es, man müsste halt elektrische Energie immer mehr reintragen. Und das macht es halt dann irgendwann mal wirtschaftlich unsinnig. Das heißt, irgendwann gibt es einen Punkt, das ist halt über einen Algorithmus, über Zusammenspiel der Parameter, die ich vorhin genannt habe, also Druck, Temperatur, Energieaufnahme, da wird halt der Prozess der Destillation halt unterbrochen und das Ganze entleert. Und das ist dann wieder so ein diskontinuierlicher Prozess. Also am Anfang einmal füllen, diskontinuierlich, am Ende entleeren, diskontinuierlich, aber dazwischen, das Destillieren, ist eigentlich ein kontinuierlicher Prozess.
Ja, okay, aber ich glaube von der Vorstellung, wenn ich mir das jetzt einfach mal so im Kopf malen sollte, ist es einfacher, sich das als Chargenprozess vorzustellen. Ja. Okay, also ich, um bei dem Küchenbild zu bleiben, ich finde, das ist ganz schön. Ich nehme einen Topf und ich packe da mein Abwasser rein. Da ist jetzt irgendwas drin, was da nicht reingehört. Das ist, hauptsächlich ist es Wasser, aber es sind eben Stoffe drin, die raus müssen. Jetzt mache ich einen Herd an, das heißt, ich gebe Strom drauf, ich gebe Wärme in das Ganze. Ihr zieht jetzt den Unterdruck deswegen drauf, um sozusagen das Wasser dazu zu überreden, schon bei niedrigeren Temperaturen zu sieden.
Richtig. Korrekt? Und auch die Chance zu haben, dass wir einen Unterschied haben, dass der Dampf auch am Wärmetauscher direkt wieder kondensieren kann. Dass wir bei einmal die 85 Grad sind und wenn der Dampf dann mit 120 Grad auf den Wärmetauscher gelangt, dann kann er dort kondensieren. Wir brauchen diesen Temperaturunterschied.
Ja, okay, gut. Also das, ihr fangt jetzt im Grunde an den Dampf. Ich meine, vom Nudelkopftopf kenne ich es. Der Dampf ist ganz fürchterlich in meine Dunstabflusshaube. Da verschwindet die Energie. Einverstanden. Also alle Köche, bitte Energie wiederverwenden. Ihr fangt das jetzt auf und führt sozusagen das Ganze über den Zustrom an Wasser, um das Wasser damit vorzuheizen und gleichzeitig den Dampf zu kondensieren.
Genau.
Und das Kondensat läuft dann im Grunde genommen ab und das ist das, was das ist dann Wasser.
Das ist das, was wir als Destillat bezeichnen, was im Normalfall, also in vielen Fällen halt dann eingeleitet wird oder abgeleitet wird, aber es im Zuge des Gedankens der Nachhaltigkeit sprechen viele oder denken viele Firmen darüber nach, dieses Destillat auch wieder zu nutzen.
Was ist denn das? Es ist jetzt kein destilliertes Wasser.
Doch, es ist im Prinzip destilliertes
Wasser. Im Prinzip,
Wasser.
Okay.
Ja, und nicht im Prinzip. Man muss sich ja vorstellen, das Verdampfen oder das Destillieren ist nichts anderes als ein Trennen von einer flüssigen Komponente über Dampf von salzhaltigen Komponenten, wenn man einfach mal bei salzhaltigen Prozesswässern übrig bleibt, über einen Siedepunktsunterschied. Das heißt, alles, was einen höheren Siedepunkt als 85 Grad Celsius hat, bleibt zurück im Sumpf. Das sind halt im Prinzip nahezu alle Schwermetallsalze, alle Salze, die man sich so anorganischer Natur vorstellen kann. Und alles, was eine geringere Siedetemperatur hat, und da kommen wir dann vielleicht auch zu den Besonderheiten, die man sich dann bei der Vakuumdestillation anschauen muss, die würden theoretisch mit dem Dampf halt überdestillieren in das Destillat. Und wenn wir von organischen Komponenten sprechen, Aminoverbindungen, Alkoholen, also kurzkettigen Alkoholen, die erzeugen dann halt, ich sag mal, Konzentrationen von CSB, also chemischen Sauerstoffbedarf, gegebenenfalls halt Leitfähigkeiten, die man dann gesondert betrachten muss, ob die Qualität, wie das Destillat dann halt sich zusammensetzt anhand der Leitfähigkeit, anhand des CSBs, ob es dann von der Qualität gut genug ist, um es wiederverwenden zu können.
Spannend, ja.
Man kann auch noch anmerken, die Qualität ist oft so gut, dass man das direkt wieder als Spülwasser verwenden kann oder noch mit einer kleinen Nachbehandlung und dass tatsächlich die meisten Kunden, also wir denken so 7 von 10 Kunden, nutzen auch das Destillat wieder im Prozess. Das ist ja der große Vorteil, dass man dann wirklich nichts einleitet, keine Diskussion mit der Behörde hat und natürlich die Umwelt schont weil wenn man eine chemisch-physikalische Behandlung hat, dann bringt man immer noch ein Salz ein, Wasser ein, was Salze enthält. Salzfrachten ist natürlich nicht gut für die Umwelt, besonders in Ländern, wo es wenig Grundwasser gibt, ist das ein großes Thema. Und so umgeht man das Ganze, hat man eine richtige Kreislaufführung.
Okay, ja. Das ist, ja.
Und man spart ja im Prinzip Frischwasser. Rund, also ich sag mal vereinfacht gesprochen, um die 95%, wenn man halt das Destillat wiederverwendet. Weil wir schaffen es tatsächlich mittlerweile, um die 95% des Ausgangsvolumens zu destillieren, sodass nur noch 5% Rest, dieser Verdampfungsrückstand, überbleibt, den man tatsächlich aber auch nach wie vor entsorgen muss.
Das wäre jetzt genau meine nächste Frage gewesen. Da bleibt jetzt, gut, das Wasser sind wir jetzt los. Das heißt, es bleibt ja Schmock, sagen wir hier im Sauerland. Es bleibt irgendein, ich stelle mir das tatsächlich sehr unangenehm vor, weil es salzverkrustet ist, weil es unter Umständen vielleicht durch Öle belastet ist oder durch andere Organika, die da drin sind. Also ich könnte mir das vorstellen, dass es von der Behandlung her relativ schwierig ist, dieses Zeug weiter zu handeln. Was finde ich da und wo finde ich das?
Also das ist natürlich ganz unterschiedlich. Wir haben Kunden, wenn jetzt so Kühlschmierstoffe aufbereitet werden, hat man natürlich hauptsächlich Öle im Konzentrat. Dann ist das teilweise ein Wertstoff, der noch irgendwie genutzt werden kann, das Konzentrat zum Verbrennen oder sonstigen. Mhm. Aber kritisch wird es natürlich wirklich, wenn man Mischwasser hat mit Ölen, Salzen, allen möglichen, dann ist es natürlich auch am Ende ein gewisser Sonderabfall, weil natürlich die belastenden Stoffe in höheren Konzentrationen vorliegen. Aber man kann sie dann nicht so einfach abtrennen. Also das ist wirklich ein Punkt, wo man noch schauen muss, dass man es optimieren kann, dass man das auch noch nutzen kann. Aber
ein gewisser Rest bleibt halt im Prinzip überall irgendwo übrig. Also wenn man jetzt mal sagt, wir haben ein Abwasser, was wir überhaupt nicht behandeln, dann kommt der Entsorger und holt das ganze Volumen ab und entweder behandelt er es selber bei sich oder er schickt es in die Verbrennung oder in irgendeine andere Bearbeitung. Hat man eine chemisch-physikalische Behandlung, dann hat man auch noch im besten Fall nachher Flockung, nachher Kammerfilterpresse den Kuchen. Mhm. Der muss auch entsorgt werden. Der geht dann vielleicht in irgendeine Verbrennung oder er geht dann halt in eine Asphaltierung oder schon die besten Sachen mal gehört. Und hier ist es genauso. Es gibt einen kleinen Prozentsatz, also um die 5, teilweise weniger Prozent vom Ausgangsvolumen, was noch übrig bleibt, hoch belastet ist, aber das ist das, was man ja raushaben will aus dem Wasser und das dann halt entsorgt oder anderweitigen Entsorgung zugeführt werden muss.
Ich komme ja aus einer Familie, wir blicken auf etwas über 100 Jahre Galvanotechnik zurück und dieses Thema ist meines Wissens tatsächlich auch Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre mal da behandelt worden. Da hieß es dann sehr schnell, also diese Schritte sind nie weiter verfolgt worden, weil es dann sehr schnell hieß, ach, diese Anlagen, die laufen ein, zwei Jahren und dann sind die so versaut, dann müssen wir sie sowieso wegschmeißen. Wie sieht das aus? Ist da, also das sitzt ziemlich tief in mir, diese Vorstellung, wie habt ihr es eben genannt, das, was überbleibt?
Verdampfungsrückstand.
Den Rückstand. Wie handle ich das? Ja. Bei einem Filterkuchen ist das klar. Ich habe eine Kammerfilterpresse, die mache ich auf. Da fällt ein Kuchen raus, der ist relativ homogen dann zu dem Zeitpunkt. Der wird gesammelt in Big Bags, in Containern, was auch immer. Der wird abgeholt, wird verbrannt oder geht zurück ins Recycling oder was auch immer. Was ist das? Wie muss ich mir das vorstellen, was da aus der Anlage
ist rauskommt? Ist Prinzip vergleichbar, nur dass es halt kein Kuchen ist. Es ist nach wie vor flüssig, er hat einen gewissen Wasseranteil zwischen 50 und 60% und ansonsten alles an Salzen oder Ölen. Und auch das wird in IBCs oder in größeren Behältern, je nachdem wie groß die Anlage ist oder die Abwassermenge, die man hat, welchen Behälter man braucht, wird das gesammelt. Und wie gesagt, da gibt es spezialisierte Firmen, Entsorgungsfirmen, die das dann halt abholen.
Ja, okay, aber jetzt nochmal auf eure Anlage zurückgekommen.
Und die Anlage selber, natürlich durch diesen Destillationsprozess, durch die Wärme und alles, ist die Gefahr da, dass sich Verkrustungen in diesem ganzen System bilden. Deshalb wird zwischendurch, nicht unbedingt nach einem festen, sondern einem notwendigen Rhythmus, die Anlage gereinigt. Das heißt, zu dem ganzen Konzept der Vakuumdestillation gehören auch gewisse Behälter und Reinigungsmittel, die wir auch bereitstellen, die wir auch vorher erprobt haben, speziell auf das Abwasser. und die dann diese Anlage zwischendurch immer reinigen. Mhm. Das ist der reine Reinigungsprozess. Zusätzlich gibt es noch ein paar, ich sage jetzt mal, ja, Vorrichtungen, die schon während des eigentlichen Destillationsprozesses eingreifen. Füllmaterial, Keramikkügelchen, die sozusagen abrasiv in dem ganzen Rohrbündel, Wärmetauscher arbeiten, dass sich erst nach Möglichkeit überhaupt keine Ablagerungen bilden.
Ah ja, okay.
Und das funktioniert sehr gut.
Ja, ja gut, ich meine, euer Unternehmen gibt es ja schon ein bisschen länger, das heißt, ihr werdet wahrscheinlich auch einige Anlagen schon viele Jahre im Betrieb haben. Ne?
Genau, und wir haben auch die Erfahrung, es gibt natürlich auch Wässer, wir haben teilweise schon im Labor Wässer gehabt, wo Latex drin ist oder so weiter. Und dann würde man beim Aufkonzentrieren einen schönen Überzug, so eine Latexkleidung bekommen. Da müssen wir natürlich absagen, das ist dann nicht geeignet. Mhm. Aber mit den anderen Wässern haben wir den Vorteil, dass wir im Labor wirklich schauen können, welcher Reiniger wirkt dann gut. Und dann funktioniert das auch, dann können wir das sicher zusagen. Da haben wir dann die Erfahrung.
Spannend. Ich würde gerne nochmal das Größenthema ansprechen. Wie groß oder wie klein kann so eine Anlage sein? Wir haben gerade eben mal das Thema Mischabwässer angesprochen. Da kam bei mir sofort wieder dieser Gedanke, bei den Monoschlemmen habe ich den großen Vorteil, Monoschlemme kann ich eigentlich sehr, sehr gut ins Recycling zurückgeben. Da kriege ich normalerweise sogar noch Geld für. Das heißt aber auch, dass ich dezentral entgiften muss. Ich muss im Grunde genommen da entgiften, wo es anfällt. Ist das was, was mit euren Anlagen auch denkbar wäre? Seid ihr eher dann der alleinige Abwasserentgifter oder gibt es die Kombination, dass man sagt, okay, wir bestellen uns eine Vakuumdestillation hin, haben aber auch noch eine klassische Behandlung. Betrifft das einzelne Prozesse oder ist das wirklich was, wo man sagt, okay, unser Unternehmen soll abwasserfrei arbeiten oder eben auf diesem Prinzip aufbauen und das machen wir eben exklusiv damit?
Also man muss sich schon genau anschauen, welche Abwasserströme anfallen. Wenn jetzt, man muss sagen, die Vakuumdestillation ist gut geeignet für, sagen wir mal, Spülwässer, dünne Wässer, wo jetzt nicht große Schlammfrachten drin sind. Mhm. Weil wenn wir jetzt ein Wasser haben mit viel Schlamm, dann wird sich das nicht lohnen, dann können wir nicht so weit aufkonzentrieren in der Anlage, dann ist das wirtschaftlich nicht sinnvoll oder auch technisch teilweise nicht sinnvoll. Also deswegen macht es auch Sinn, wenn wir eine Anfrage bekommen, hinterfragen wir genau, welche Abwässer prozentual anfallen und dann kann man schauen, ob man die gemischt aufbereitet oder pickt sich nur einzelne raus. Oder hängt natürlich auch von den Mengen ab, wenn das riesige Abwassermengen sind, dann kann man sich auch die kritischen Abwasserströme für die Vakuumdestillation rausholen. Also das hängt dann immer vom Kunden ab. Wenn der schon eine bestehende chemisch-physikalische Behandlung hat, hat aber Probleme mit den Einleitgrenzwerten, dann kann man eben schauen, das kritische Wasser rauszupicken und sagen, hier nimm mal die Vakuumdestillation, das funktioniert gut. Dann läuft danach auch wieder die Chargenbehandlung, chemisch-physikalische Behandlung gut. Also das ist eben das Spannende, dass man jeden Einzelfall betrachten muss. Man hat jetzt nicht so eine universale, einfache Lösung, sondern das ist auch die Herausforderung für uns, da dem Kunden die beste Lösung
Es ist eigentlich wie überall. Der König ist Kunde.
Der Kunde ist König.
Der Kunde ist König, Entschuldigung.
Genau, ich bin der König, Kunde ist König.
Der Kunde ist König und wie Thomas sagte, es hängt so ein bisschen davon ab, was er möchte, was er schon hat, was er kennt oder was er auch nicht kennt. Also dadurch, dass ich halt am Kunden direkt im Außendienst jeden Tag unterwegs bin, sehe ich die ganzen Facetten. Und auch wenn der Verdampfer oder die Vakuumdestillation unsere Kernkompetenz ist, wir verkaufen keine Anlage, wir verkaufen Lösungen. Mhm. Das heißt, wenn der Kunde halt schwieriges Wasser hat, was eine Vorbehandlung oder eine Nachbehandlung benötigt, dann wird das in unser gesamtes Lösungskonzept eingebunden. Mhm. Das heißt, wir bieten ihm nicht nur die Anlage an und sagen dann, den Rest musst du dir selber beschaffen, sondern wir bieten ihm, wenn er es möchte, eine Lösung von der Schnittstelle, wo er das Prozesswasser an uns übergibt, bis zu der Schnittstelle, wo wir sozusagen das Destillat entweder an den Kanal oder an den Prozess in die Produktion wieder zurückgeben.
Ja, aber trotzdem nochmal zur Größe. Wie muss ich mir das vorstellen? Also von was bis was kann ich so eine Anlage hinstellen?
Das ist auch natürlich kundenabhängig, also wie viel Abwasser bei ihm anfällt.
Das ist die kleinste.
Die kleinste Anlage. Also
früher, kann ich mir die ins Labor stellen?
Sie würde reinpassen. Die Frage ist nur, wie wir sie durch die Tür kriegen. Wir müssten sie wahrscheinlich im Labor zusammen. Okay. Nein, also jetzt erstmal von der Kapazität, also von der Arbeitskapazität. Es hat sich halt in den letzten Jahren ein wenig so ein bisschen herauskristallisiert, dass Anlagen Sinn machen von 200 Kubikmeter pro Jahr. Das hat sich auch so ein bisschen eingebürgert, die Angaben in Kubikmeter pro Jahr zu machen, statt in Liter pro Stunde. Natürlich kann man das auch noch in Liter pro Stunde, also von ungefähr 30 Liter die Stunde, das ist die 200er Anlage. Ich sag mal, gängigerweise bis so 8000. Das sind so wirklich die Anlagen, die sehr viel gefragt, angefragt werden und dann gekauft werden. 8000 Kubikmeter pro Jahr, Entschuldigung, genau. Was ungefähr durch 6, was sind das? 1,3 Kubikliter pro Stunde. 1300 Liter pro Stunde.
Das geht aber auch bis zu Entsorger, nutzen ja unsere Anlage auch. Die stellen natürlich größere Kisten hin, die dann bis zu 2 Kubikmeter die Stunde oder zwei Anlagen von denen. Also die größte Anlage kann tatsächlich 5000 Liter die Stunde, was 30.000 Kubikmeter im Jahr entspricht.
Genau, also das haben wir dann auch noch im Angebot, aber wenn man jetzt mal sich so Mittelwert anguckt, was denn wirklich so angefragt wird aus der Industrie, was für Wassermengen vorhanden sind, dann bewegt sich das im Mittel so um die 3.000 bis 6.000 Kubikmeter pro Jahr. Das sind so gängige Werte. Aber es gibt, finden wir auch schön, mittlerweile auch sehr viele kleinere Firmen, die eigentlich fast nicht genug Abwasser haben, die dann trotzdem diesen grünen Gedanken irgendwie teilen wollen und die fragen tatsächlich für kleinere Anlagen dann auch an.
Ich kann hier theoretisch eine Photovoltaikanlage betreiben, weil ich brauche ja nur Strom, oder?
Den Verdampfer über eine Photovoltaik. Ja, auch das tatsächlich. Ich habe auch gerade ein Projekt gehabt bei einem Kunden in Essen. Hatte nichts mit Galvanik in dem Fall zu tun, aber er sagte, er hatte sich sein ganzes Dach mit Photovoltaik gepflastert, um seine eigenen Produktionsanlagen damit zu versorgen. Und er sagte so: Ich habe jetzt am Wochenende produziere ich nichts. Was soll ich denn mit dem Strom machen? Ich habe x Kubikmeter Wasser, ich glaube 130 waren es Kubikmeter pro Jahr und die möchte ich gern nicht einfach verschwenden, sondern ich möchte die aufbereiten. Und er hat sich dafür entschieden, mit der überschüssigen Kapazität am Wochenende die Anlage zu betreiben.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Eine letzte Frage. In Deutschland, könnt ihr sagen, wie viele Anlagen hier bei uns im Betrieb sind?
Also ich kann es für mein Gebiet sagen. Also Deutschland, also ich weiß, weil ich es selber halt vor 2 Jahren erfragt habe. Also ich würde sagen, im Gebiet Deutschland Nordwest, was sich so von der dänischen Grenze bis zum Saarland entlang der A7, sagen wir mal, zieht, sind ungefähr 500, 550 Anlagen. Okay. Aber quer durch alle Branchen.
Ja, es ist nicht nur die Galvanotechnik. Ja.
Der Rest in Deutschland weiß ich. Ich weiß, dass wir weltweit über 1.800 mittlerweile im Einsatz
haben. Ganz glaube ich, über 1.500. Ja. Also ich denke, es hat stark in Deutschland begonnen mit der Vakuumdestillation. Aber in den letzten Jahren ist es also dann Europa immer mehr geworden und jetzt ist es weltweit. Und so der Anteil in Deutschland sind so jetzt so 20-30%, ist schon ein größerer Exportanteil. Aber ich denke so in Deutschland insgesamt 800, 900 Anlagen, sonst also geschätzt jetzt mal, das ist schwer zu sagen. Wir können es nachschauen.
Herzlichen Dank.
Das war der Podcast der Brennscheid Galvanik Service. Beratung, Schulung, Labor. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Folgen und nützliche und interessante Artikel findet ihr auf www.silberbird.de. Bis zum nächsten Mal. Euer Oliver Brennscheid.